Ja, wie schön. 10 Wochen Pause, wa? Bei uns ging schon vor 14 Tagen wieder los. Wir dürften also schon wieder beginnen, aber unter ganz strikten Auflagen auch. Und da merkt man erst, wie gut der normale Gottesdienst war. Wenn du in einem Saal, wo sonst 500 Leute sind, maximal 90 haben darfst, das ist spärlich, ja. Aber ihr wisst es auch. Aber die Krisen verändern einfach alles, aber nicht immer nur zum Negativen. Ich habe draußen schon zu den Männern gesagt, ich fahre die Straße lang, guck hier rein und sag, boah, ja, da ist ein Park, da sind keine Häuser mehr vor und von der Kreuzung sieht man was? Das Christushaus. Na, das ist doch eine positive Veränderung. Da gab es eine Krise, die Stadt hat keinen Investor gefunden, der ist abgesprungen. Das war für die Stadt eine Krise, für euch optimal, ihr seid im Blickpunkt. Müsst ihr noch ein großes Banner darüber hängen, willkommen, sonntags 10 Uhr. Ja, so, entdecken wir, Krisen verändern, aber nicht immer nur so, dass wir jammern müssen. Nach Ostern war die Krise bei den Jüngern groß. Jesus war tot. Und dann ist es ja oft so, dass Krisen so einen Sinuskurvenverlauf haben. Da denkt man, man ist über dem Berg, ne? Ja, man ist über dem Berg, jetzt geht's runter. Und da oben begegnen sie Jesus. Wow, er ist ja doch noch unter uns, der Auferstandene. Und die Ängste, die da waren von einem Petrus, hat alles keinen Sinn mehr. Ich drück mal den Return-Knopf, ich gehe wieder fischen. Ja, alles von Anfang an. Die waren plötzlich wie weg, weil ja Jesus plötzlich wieder da war. Und dann war Himmelfahrt und dann war er wieder weg. Ja, hier, Krise. Ja, und nun hat die Angst sich breit gemacht. Was hat Jesus ihnen gesagt? Sie sollen keine Angst haben. Die Engel haben es gesagt am Grab, dass sie sich nicht fürchten sollen. Aber dann war er weg. Und dann hatten sie Angst, haben sie sich verkrochen. Da haben sie den Zaun davor gebaut und nicht wieder abgebaut wie bei euch. Und dann kam Gott sei Dank Pfingsten. Dann kam der Heilige Geist. Und ein Petrus stellt sich hin und weiß nicht, wie ihm geschieht, macht den Mund auf und macht eine Pfingstpredigt, die sich gewaschen hat. Hammer. 3000 Leute bekehren sich. Hättest du den Petrus 2 Tage vorher danach gefragt, hätte gesagt, du hast einen Knall. Ja. Und dann passiert's plötzlich. Wenn du in einer Krise jemand sagst, ja, vertrau nur, das wird gut, sagen die meisten, du hast ja keine Ahnung. An deinem Abend, da hast du auf kluge Sprüche wenig gegeben. Aber oft werden wir vertröstet. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, wenn die Krise besonders hart wird, dann haben wir auch manchmal das Gefühl, selbst die Bibel ist dann manchmal für uns mehr oder weniger kluge Sprüche, wenn wir es nicht verinnerlichen. Aber was sagt uns denn die Bibel? Psalm 118, es ist gut auf den Herrn vertrauen und sich nicht verlassen auf Fürsten. Ja, nun haben wir hier in Deutschland von dieser Krise so wenig mitgekriegt. Was haben wir manchmal über unsere Regierung geschimpft? Aber wie gut hat sie es gemacht? Wenn ich in andere Länder schaue, ich habe gerade heute Morgen nochmal nach Amerika rübergeschaut. 1,5 Millionen Infizierte, 107.000 Tote. Da können wir doch dankbar sein für unsere Regierung. Und trotzdem gehen die Leute auf die Straße und sagen, meine Freiheit. In Hebräer 11, Vers 6 steht, denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen.
Oh.
Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen und die ihn vertrauen. Das ist es. Das ist das Pfingsten, das wir erleben dürfen. Wir vertrauen Gott, dass er uns doch nicht verlassen hat. Und dann schickt er uns einen Heiligen Geist und tröstet uns und schickt uns Menschen, mit denen wir reden können. Ja, es ist möglich, in der Krise Gott zu vertrauen. Es ist möglich. Du siehst vielleicht kein Land mehr, du siehst nur das Problem. Und irgendwann ist es sogar so weit, dass du das Problem gar nicht mehr siehst, du siehst gar nichts mehr. Das ist, als wenn Nebel um dich herum ist. Kennen wir hier in Norddeutschland Nebel. Du siehst die Hand vor Augen nicht. Du siehst noch nicht mal das Problem. Du bist einfach einer, der sagt, wie soll es denn weitergehen? Und dann entsteht der Wunsch in dir, ach, ist doch eh alles egal, lass mich aufhören. Du, das ist bekannt. Ein Elia hatte einen Riesensieg und dann legt er sich unter und dann ging's der Busch und sagt, lass mich sterben. Ein Paulus sagt, oh, ich habe gar keine Lust mehr da zu sein, ich wäre viel lieber im Himmel. Ja? Und wie viel soll ich euch aufzählen aus der Bibel? Ein Jonas sagt, nein, lass die Krise zu Ende gehen, schmeißt mich ins Meer, fertig. Ja? Da kommt die Hoffnungslosigkeit rein, da ist so wenig mehr an Vertrauen da. Heute erfolgreich, morgen will man aufgeben. Aber genau an diesem Punkt, wenn du nicht mehr willst, wenn du sagst, Hoffnungslosigkeit breitet sich aus, auch in mir, dann gibt es einen, der um dich wirbt. Das ist der Heilige Geist. Du sagst, komm doch, ich bin doch da. Und der wirbt um unser Vertrauen. Im Psalm 18 habe ich drei schöne Verse gefunden, vier von Vers 17 an. Er, der Heilige Geist, zeigt uns ihm immer wieder neu. Er streckte seine Hand aus der Höhe und fasste mich und zog mich aus den großen Wassern. Er errettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig wurden. Sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks. Ja, das kennen wir. Da liegen wir eh schon am Boden und dann kriegen wir auch noch dritte drauf. Noch eins und noch eins. Aber er errettete mich von meinen starken Feinden. Sie überwältigten mich zur Zeit meines Unglücks. Aber der Herr ward meine Zuversicht. Und nun kommt der Hammervers. Er führte mich hinaus ins Weite. Weg von der Enge des Herzens, es geht ja doch nicht mehr weiter. Er führte mich hinaus ins Weite. Er riss mich hinaus. Und nun hör zu, denn er hatte Lust an mir. Heute Morgen möchte Gott dir sagen, hey, ich habe Lust. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass es weitergeht mit Gemeinschaft, denn ich habe Lust an euch. Ich sehne mich nach dir. Alles beginnt mit Sehnsucht. Gott hatte Sehnsucht nach einem Gegenüber und dann hat er diese Welt geschaffen und uns Menschen. Alles beginnt mit Sehnsucht. Meine Eltern hatten Sehnsucht, bin ich draus geworden. Ja, alles beginnt mit Sehnsucht. Ja. Und Gott sagt, ich habe Lust zu dir, ich habe Sehnsucht zu dir, komm, schenk mir dein Vertrauen, es geht weiter. Ich habe von einer Frau gehört, die hat von 1918 bis 1995 gelebt. Ihr Name ist Florence Chadwick. Eine Amerikanerin, war eigentlich Börsenmaklerin, so hat sie ihr Geld verdient, aber war auch Langstreckenschwimmerin. Und sie war die erste Frau, die den Ärmelkanal in beide Richtungen, nein, sie war sogar der erste Mensch, der den Ärmelkanal in beide Richtungen überquert ist. Sind das so 33 Kilometer herum. Und in die eine Richtung ist es leichter wegen den Strömungen, und in die andere ist es viel schwerer. Sie war die erste. Da gab es dann einen Weltrekord auch von einer Amerikanerin, und sie hat den Weltrekord gebrochen. Die ist diese 33 Kilometer in 13 Stunden und 20 Minuten geschwommen. Ja, das ist unvorstellbar für mich. Ja. So. Und ein Jahr später hat sie dann den Kanal in die andere Richtung durchquert, war damit die erste Frau, die den Kanal überhaupt in beide Richtungen, der erste Mensch, überquert hat. Da hat sie dann 16 Stunden gebraucht wegen den Strömungen, weil das viel schwieriger war. Und dann hat sie das noch weitere dreimal geschafft. Also das war schon eine taffe Frau. Die hat gewusst, was Sache ist. Ja. Und zwei Jahre später hat sie einen Versuch gestartet. Vor der kalifornischen Küste gab es auch eine Insel, 34 Kilometer vom Land entfernt, aber auch sehr gefährliche Strömung und viel Haie im Wasser. Und dann hat sie diesen Versuch gewagt, von dieser Insel zum Festland zu schwimmen. Und es waren jede Menge Begleitboote, auch Leute mit Gewehren, die eventuell, wenn ein Hai angegriffen hätte, auch geschossen hätte. Und dann ist sie los und ist geschwommen. Und dann kam Nebel auf. Und der wurde dichter und der wurde dichter und der wurde dichter. Und sie wurde langsamer und langsamer und langsamer. Und irgendwann hat sie den Begleitbooten Signal gegeben, ich kann nicht mehr, holt mich hier raus. Und die haben gesagt, aber warum denn, du hast doch solche Strecken schon oft geschwommen, mach doch weiter. Und sie, Schluss, 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 holt mich raus. Und dann haben sie sie rausgeholt ins Boot, 800 Meter vorm Ziel. Gott ist heute hier, der uns die Augen öffnen will für seine Vision mit uns. Denn er hat Lust an uns. Und er hat eine Vision für uns und mit uns. Zwei Tage später hat diese Frau den Versuch nochmal gemacht. Und es war kein Nebel. Und sie hat diese Strecke sogar wiederum in Weltrekordzeit geschwommen. Lasst uns heute mal wegsehen von all dem Nebel, von all dem, was für uns im Moment nicht greifbar ist, vor der Zukunft, wie soll es weitergehen, was soll ich tun, Gott, was hast du jetzt mit der Krise vor, mit uns als Gemeinde, mit mir und so weiter und so weiter. Für mich im Außendienst ist es ja auch nicht leicht, du durftest nicht mehr los, du hattest Homeoffice, hast du mir erzählt, ja. So, und ich habe dann schon einen Antrag gestellt auf Bezuschussung. Nachdem der Antrag genehmigt war, bin ich draufgekommen, das hätte ich gar nicht machen dürfen, denn das ist ja nur für die Kosten, die fix sind und nicht für den Lebensunterhalt. Und das ist halt, wenn du allein selbstständig bist, hast du die meisten Ausgaben für den Lebensunterhalt und nicht für Angestellte. Also muss ich das jetzt alles wieder zurückzahlen und so weiter und so weiter. Ja. Und dann, ja, wie soll es weitergehen, Gott? Und dann sagt eine Firma, du, wir haben Masken. Und ich habe so viel Masken verkauft, dass ich das, was ich an Zuschuss jetzt zurückzahlen muss, damit verdient habe. Damit. Ich habe doch nie an sowas gedacht. Gott hat den Nebel mal weggepustet und sagt, ich zeig dir mal jetzt, wie es weitergeht. Versteht ihr? Ja. So. Und du bist in Genuss gekommen, dass ich Masken verkaufe, du hast jetzt auch so eine. Ja, wenn wir mal in die Bibel reingucken, und die Bibel sollte immer Maßstab sein, dann entdecken wir im Alten Testament eine Geschichte. Die kennt ihr. Aber ich will sie trotzdem nochmal aufbereiten. Das ist die Geschichte von Elimelech und Naomi. Die hatten eine Krise. Die lebten in Israel und es kam eine Hungersnot. Und wenn du Tage, wenn du wochenlang nichts mehr zu beißen hast, ist das eine Krise, oder? Und dann haben sie sich aufgemacht, haben genau das getan, was wir Menschen oft in einer Krise machen. Was kann ich tun? Darum fragen wir eigentlich so selten Gott, was kannst du tun? Aber in der Regel fragen wir erst, was kann ich tun? Oder? Und dann haben sie gemerkt, im Nachbarsland gibt es was zu beißen und haben sich aufgemacht und sind weggezogen. Zwei Kinder dabei. Ja. Da muss schon was im Haus sein, wenn du eine vierköpfige Familie ernähren kannst. Und dann wurde die Krise größer. Papa starb. Und da war die Naomi mit ihren zwei Söhnen Malchon und Kilion alleine als Witwe. Und dann war es aber noch nicht zu Ende. Dann starben auch noch die Söhne. Hatten zuvor geheiratet, beide, hatten aber beide keine Kinder. Und dann war diese Frau Naomi mit ihren Schwiegertöchtern alleine. Und wiederum, was kann ich tun? Und sie macht sich auf und sagt, ich gehe wieder zurück. Ich habe gehört, dort soll es wieder was zu essen geben. Und hier kenne ich eh keinen. Und sie sagt zu ihren Schwiegertöchtern, ihr bleibt hier, das ist euer Vaterland. Ich gehe in Mainz zurück und ihr bleibt hier, sucht euch einen anderen Mann und werdet glücklich. Und die Obed sagt, na gut, hast recht. Und was sagt die Ruth? Wo du bist, da will auch ich hin. Wo du bleibst, da bleib auch ich. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Wo du ruhst, will ich begraben sein und nur der Tod soll uns scheiden. Und dann geht sie mit ihrer Schwiegermutter, mit Naomi, zurück nach Israel. Aber jetzt lass uns mal die Naomi betrachten. Die hat erst ihr Vaterland verloren, dann ihren Mann, dann die Söhne und dann kommt sie zurück. Steht im ersten Kapitel von Ruth, dass helle Begeisterung war. Oh, guck mal, die Naomi ist wieder da. Und das war's. Schön, dass du wieder da bist. Und das war's. Kümmern musst dich alleine um dich selbst. Und die Naomi hat das kapiert. Und sie sagt in Ruth 1 im Vers 20, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara, denn der allmächtige Gott hat mir ein schweres Schicksal aufgelegt. Die Naomi ist also so eine, die den Nebel um sich hat, die nicht sieht, was Gott jetzt mit ihr vorhat, die sogar nur noch zurückblicken kann und sagen, schlimm, schlimm, schlimmer. Nennt mich nicht mehr Naomi. Wisst ihr, was Naomi heißt? Es gibt zwei Auslegungen. Die bessere in diesem Fall für mich ist die fröhliche. Nennt mich nicht mehr die Fröhliche, nennt mich die Betrübte. Das ist der Blick, den manche in sich tragen, durch die Tragödie, durch dem Leid in ihrem Leben, schwimmen wir in den Nebel hinein. Der Nebel überschattet alles. Das, was Gott an Zukunft bereitet hat, wird überschattet durch die Vergangenheit. Und wir fangen an, uns mit der Vergangenheit zu identifizieren, statt unser Vertrauen auf Gott zu setzen. Ja, aber! Ich habe doch Leid erfahren. Du und ich erleben auch Nebel, erleben auch Leid. Und dann entdecken wir, dass es vielleicht unsere eigenen Fehler waren. Und wir klagen uns an und wir glauben nicht mehr, dass Gott mit uns was anfangen kann. Oder wir entdecken, dass es die Fehler waren, die andere an uns begangen haben und wir klagen die anderen an und die Gemeinschaft stirbt. Und statt uns mit dem auseinanderzusetzen und Gott zu vertrauen, weil er für uns etwas bereitet hat, weil er Lust an uns hat, identifizieren wir uns mit unserer Vergangenheit und schauen zurück. Das ist eine Krise, Leute. Das ist Corona. Wir trauen uns nichts mehr zu. Nebel gibt's überall. Ich greife nur mal ein Beispiel raus. Da ist vielleicht gerade Nebel in einer Beziehung, die du lebst. Ob das jetzt eine Ehebeziehung ist oder Bekannte, Freunde, Verwandte. Beziehung ist ein Geschenk. Was gibt es Schöneres, als eine gute Beziehung zu haben, im Frieden zu leben, Freude zu haben? Haben wir doch jetzt gemerkt. Als wir unsere Verwandtschaft nicht sehen konnten, als wir unsere Kinder nicht sehen konnten, als wir abgeschottet waren. Da haben wir uns nach Beziehung gesehen. Aber wenn die Beziehung zerstört ist, warum auch immer, ich will jetzt gar keine Schuld zuweisen, dann ist es so, als wenn wir im Nebel sind. Das ist ein Geschenk und wir sehen es nicht mehr. Wir sehen nur noch die Verletzungen. Wir sehen die Furcht, die wir durchlebt haben. Wir sehen nicht mehr, dass einer mächtiger ist als alles das. Ruth war in einem fremden Land. Die ist mit ausgezogen im Vertrauen. Und dann war sie da in Israel und was war? Sie hatte nichts zu essen. Alle sagen, juhu, aber keiner kümmert sich. Aber schauen wir jetzt, wie Ruth reagiert. Ihr könnt das nachlesen im 2. Kapitel in Vers 2. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi, ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ehren mit auflesen hinter dem her, in dessen Auge ich Gunst finden werde. Ja, da gab's ein Gesetz, dass Felder nicht ganz abgeerntet werden sollten. Dass da was stehen bleiben sollte. Oder dass umgefallene Ähren nicht auch noch nachgelesen und aufgesammelt werden sollten. Aber das war abhängig, ob mich einer mag oder nicht. Ob er mich von seinem Feld weggescheucht hat oder ob ich Nachlese halten durfte. Und dieses klitzekleine Vertrauenskorn seht die Ruth in ihrem Leben. Sagt sie ihrer Schwiegermutter, du, ich geh raus. Ich will gucken, ob es jemand gibt, der mir seine Gunst gibt. Dieses kleine Vertrauenskorn reicht, wenn du und ich heute Morgen sehen. Jesus sagt an einer Stelle, wenn das Weizenkorn nicht stirbt, kann es keine Frucht bringen. Wenn mein auf mich und meine Probleme schauen nicht sterben, kann mein Vertrauen, dass ich auf Gott sehe, keine Frucht wachsen. Ruth geht raus und findet Gunst. Der Boas, der sagt sogar zu seinen Knechten, lass ein bisschen mehr stehen. Ne? Guck sie dir doch an, so eine hübsche, lass mal für die ein bisschen mehr stehen. Und was passiert, wie die Geschichte ausgeht, ist doch bekannt, oder? Sie hält Nachlese auf dem Feld von Boas und er beobachtet sie und dann sagt er etwas. Eines Tages sagte Boas zu ihr, du bist zum Herrn, dem Gott Israels gekommen, um bei ihm Schutz und Zuflucht zu finden. Möge er deine Daten reich belohnen. Sehen die anderen. Die sehen, wenn wir uns an Gott halten, wenn wir bei ihm den Schutz suchen, wenn wir bei ihm die Zuversicht suchen, das wird gesehen. Und nun geht die Geschichte ja weiter. Die beiden verlieben sich, die beiden heiraten, die beiden kriegen Kinder. Und diese Ruth war die Urgroßoma vom David, vom König David. Und aus dieser Linie ist Jesus gekommen. Lass uns unser Vertrauen noch auf Jesus setzen. Darf ich dich fragen, was kann für dich heute Morgen ein Schritt des Vertrauens sein? Darf ich dir sagen, der Heilige Geist kommt und führt dich dahin, wo Jesus schon etwas, ein Feld für dich vorbereitet hat. Und die Gunst Jesu ist auf dir. Und er sagt, lass noch was mehr stehen. Gib dem Guido noch was obendrauf. Tu's. Petrus wollte wieder fischen. Dann kam der Heilige Geist und er hat gepredigt. Er war der Erste, der zu den Heiden gepredigt hat. Du hast das gebetet. Welch für ein Mut. Alle Traditionen verlassen. Das ging in Israel gar nicht. Heiden unter einem Dach essen, mit denen Gemeinschaft zu haben. Aber Gott hat gesagt, du, vertrau mir. Hat sie mir im Traum gezeigt, wie Gott es uns zeigt, weiß ich nicht. Bei Petrus war es dieser Traum, dieses Tuch aus dem Himmel. Und er ist da in dieses Haus von Cornelius gegangen. Und die ersten Heiden haben sich bekehrt und den Heiligen Geist empfangen. Das Einzige, was wir machen müssen, ist der erste Schritt. Der Schritt, Jesus, ich vertraue dir. Und der zweite Schritt, der kommt von Jesus, wenn er sagt, ich schenke dir jetzt meinen Heiligen Geist am Pfingsten. Gieß ihn neu aus. Es kommt ein Spätregen. Dann wird der Heilige Geist neu ausgegossen. Dich und auf mich. Das ist die Führung, die wir brauchen, dass wir gehen können. Ich weiß nicht, wie es mit Corona weitergeht. In 14 Tagen muss ich an zwei Wochenenden ein Seminar halten vor 50 Leuten. Ich habe Angst, muss ich sagen. Aber Gott hat mir gesagt, ich soll das halten. Und auch wenn ich mit Furcht und Zittern dorthin gehe, weiß ich, es wird etwas an Frucht rauskommen. Und das ist das, was wir doch wollen. Gott sagt, ich benutze dich. Aus deinem Körper, aus deiner Seele dürfen Ströme lebendigen Wassers fließen. Wollen wir ihm vertrauen? Wollen wir diesen Schritt gehen? Heiliger Geist, führe uns. Wir vertrauen dir. Und wenn du dich schwach fühlst, hat er uns nicht gesagt, dass seine Kraft in uns Schwachen mächtig ist? Hat er, ne? Ist nichts dran zu rütteln. Hat er. Also lass uns aufmachen und ihm vertrauen. Gott segne euch.